Ein herzliches Grüß Gott aus dem Studio von Kirche Not zu einer neuen Ausgabe von Weltkirche aktuell. Am 11. Mai wird sie 80 Jahre alt. Antonia Willemsen, eine Verwandte Pater Werenfrieds, des Gründers von Kirche in Not, die insgesamt 30 Jahre als Generalsekretärin des Gesamtwerkes das operative Geschäft leitete und danach noch fast 10 Jahre Vorsitzende von Kirche in Not in Deutschland war. Mag der Gründer auch bekannter und mehr im Fokus der Öffentlichkeit gestanden haben, Antonia Willemsen hat sich dennoch große Verdienste für das Werk erworben und selbst ein Stück Kirchengeschichte geschrieben, in dem sie große und wichtige Projekte von Kirche in Not auf den Weg brachte. Kein geringerer als der Kurienkardinal Dario Castrillon-Hoyos, der als Präfekt der Kleruskongregation vatikanischer Vorgesetzter von Kirche in Not war, hat sie daher einmal in einer Rede als Mitgründerin von Kirche in Not bezeichnet. Und auch wir wollen sie heute ehren. Hören Sie heute ein Interview mit ihr, das die damalige Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, Karin Maria Fenbert, im Jahr 2015 geführt hat.
Herzlich willkommen, Frau Willemsen. Schön, dass Sie wieder mal da sind.
Danke.
Frau Willemsen, wann haben Sie Ihren, ja nicht richtigen Onkel, aber man sagt so landläufig Onkel, wann haben Sie Onkel Philipp das erste Mal gesehen?
Ja, das weiß ich gar nicht mehr, denn nach dem Krieg konnte er wieder von Belgien, wo er in der Abtei Tongerlo war, nach Holland reisen. Und seine Eltern wohnten bei uns in der Nähe. Und Pater Werenfried und meine Mutter, die waren sehr verbunden miteinander. Und dann kam er auch immer zu uns. Also dann muss ich 5, 6 Jahre gewesen sein. Aber das erste Mal erinnere ich mich natürlich nicht mehr, denn er kam sehr oft. Und ich habe also sehr oft gesehen, ein großer Mann in Weiß gekleidet. Das war natürlich eindrucksvoll.
Mhm. Ist Kirche in Not auch eine Art Berufung für Sie gewesen?
Ja, das muss ich schon sagen. Ich habe gespürt, dass das Werk mich unglaublich angezogen hatte, obwohl ich es nicht kannte. Ich war nie in Tongerlo gewesen. Also, aber dieser Gedanke hat mich immer sehr angezogen. Deswegen habe ich dann damals auch darum gebeten, um ein Jahr nach Tongerlo zu kommen. Und ja, das gottgeweihte Leben, ich bin nicht verheiratet. Und das hat sich auch ergeben. Es sind, ich hatte viele Möglichkeiten, also Männer, die mich heiraten wollten, aber die wollte ich nicht. Und andersrum, die ich dann eventuell wollte, das ging nicht oder das hat sich nicht ergeben. Aber wenn man zurückguckt, dann sagt man, da ist ein roter Faden in dem Ganzen. Also ich sehe, dass da irgendwie der Wille Gottes war dabei, auch wenn ich nicht immer sofort gesagt habe, ja, das folge ich. Also so war es nicht.
Aber Sie können den Willen Gottes erkennen, das ist wunderbar. Es ist ja meistens so im Rückschau auf das Leben, dass einem dann vieles klar wird. 3 Jahrzehnte Generalsekretärin, was waren Ihre schönsten Erlebnisse mit Kirche in Not?
Das waren eigentlich immer Begegnungen mit Menschen. Und wo ich Menschen kennengelernt habe oder wo Projekte heraus vorgegangen sind. Zum Beispiel war ich mal in Burma, das jetzige Myanmar, und ich war beim Bischof in Rangoon. Ich kam zu ihm und er erzählte mir, dass es eine Gegend gibt in seinem Bistum, wo er nicht hin konnte, wo er seine Priester nicht helfen konnte, die Katechete konnte er nicht helfen und die Bevölkerung, die brauchten das, ob ich was machen konnte. Ich habe gesagt, Herr Bischof, wenn Sie es nicht können, wie sollen wir es können? Und als ich das zweite Mal bei ihm kam, also auf derselben Reise, aber eine Woche später, dann sagte er zu mir, ich habe Besuch für Sie. Und da saßen 2 Priester und der Bischof ist weggegangen. Und ich war mit den beiden Priestern. Habe ich angefangen und die waren vom Papun, von dieser Gegend. Und dann habe ich gesagt, ja, der Bischof hat mir gesagt, dass Sie alles Mögliche brauchen, dass der Bischof nicht helfen kann, also aber was brauchen Sie dann? Und dann haben die von Blechdächer gesprochen, von Büchern, von Bleistiften, von Heften für die Kinder, alles Mögliche, was sie brauchte. Ich habe gesagt, gibt es dann vielleicht eine grüne Grenze mit Thailand? Und dann sagten die, ja. Habe ich gesagt, gut, dann können wir was machen. Also ich kenne einen Missionar, der wohnt in der Nähe der Grenze. Ich werde ihm Geld schicken. Und wenn einer von Ihnen über die Grenze zu diesem Pater geht, dann wird er Ihnen helfen. Und ich war kurz vorher bei diesem Pater gewesen. Und eines Tages wird angeklopft bei diesem Pater, bei diesem Missionar. Und er stellt sich vor, der Priester, ich bin der Pater Gabriel aus Myanmar. Ah ja, Antonia hat von Ihnen gesprochen. Kommen Sie rein. Also, nächsten Tag sind Sie auf den Markt gefahren, in dem Pickup von dem Pater, haben alles aufgeladen und gekauft, was er brauchte. Und dann sagte der Missionar zu dem Burmese, ja, wohin fahren wir jetzt? Ja, an die Grenze. Und da wohnte ein Chinese und da haben sie alles abgeladen. Und dann sagte der Missionar, ja, und was passiert jetzt? Ah, sagte der Pater Gabriel, ich habe jetzt verabredet mit meinen Kategeten, die kommen dann morgen mit einem Elefanten, da wird alles draufgeladen und so kommt es dann zu uns in Urwald. Und so haben wir jahrelang, auf diese Art und Weise, haben wir diese Leute im Dschungel helfen können, in dieser Gegend. Also das ist ein Beispiel. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo man zum Beispiel ein Bischof in Amazonien, ich bin sehr viel in Amazonien, im brasilianischen Amazonasgebiet gewesen, und ich wollte einmal auch sehen, wie wohnen diese Leute, die aus dem Nordosten durch ganz Brasilien hin, dann schlussendlich ins Amazonengebiet kommen, wo sie hoffen, dann ein Stück Land zu besitzen. Das ist unglaublich wichtig für die. Und der Bischof sagte mir, ja gut, kommen Sie mit. Und er fuhr und ich saß daneben und haben wir gesehen, wie der Urwald kaputt gemacht wird von den ausländischen Sägereien, vor allem japanische. Also wie die Häuptlinge der Indianer bestochen werden, sodass diese Leute, die das gute Holz brauchen, dennoch in die Reservate gehen. Mhm. Und so weiter. Alle diese Ungerechtigkeiten, also die konnte ich sehen. Aber was mich so sehr beeindruckt hat, war, dass dieser Bischof, wir haben den ganzen Tag miteinander gesprochen, er war Italiener, und wie einsam dieser Bischof war. Er hatte, wo er wohnte, eine Haushälterin und ein oder zwei Seminaristen, die dort gewohnt haben, aber mit denen konnte er nicht die Probleme, die ihn beschäftigte im Bistum oder die Kirche in allgemeinem, die Gesellschaft, konnte er nicht besprechen. Und so haben wir den ganzen Tag haben wir diese Gespräche geführt und ich war beeindruckt, wie dieser Bischof, Missionar, also lebte und sich wirklich vollkommen eingesetzt hat für seine Leute. Er ist jung gestorben, also, aber für mich war er ein Held. Und das war auch für mich ein Beispiel, wie so ein Bischof da im Amazonien lebt.
Mhm. Frau Willemsen, Sie sind jahrelang, glaube ich, jedes Jahr auf allen vier Kontinenten rumgereist. Wo waren Sie eigentlich am liebsten? Was sind Ihre Lieblingsländer? Ich habe immer so den Eindruck gehabt in Gesprächen mit Ihnen, das müssen die Philippinen sein und das muss Brasilien sein, aber dann auch einige Landstriche in Afrika. Können Sie dazu was sagen?
Ja, für Lateinamerika ist es Brasilien. Erstens, weil ich so oft da gewesen bin und sehr viel in Amazonien rumgereist bin, aber auch, weil die Bevölkerung liebenswürdig ist und fröhlich und voller Musik. Und also das Brasilien ist für mich, wenn ich nochmal geboren werde, also und der Herrgott sagt, wo möchtest du hin? da sage ich Brasilien. Also ich bin sehr oft auf die Philippinen gewesen und ich liebe auch die Philippinen, aber Myanmar ist mein Lieblingsland.
Myanmar?
Ja, also weil ich dort so tolle Sachen erlebt habe. Es gibt noch andere Geschichten über Myanmar. Mhm. Also das kann ich vielleicht auch noch erzählen, weil das auch interessant ist, dass ich über eine internationale Bewegung wollte ich in Verbindung kommen mit den der Untergrundaktion der Studenten, die, als es damals eine Revolution der Studenten gegeben hat, dann sind sehr viele ins Gefängnis geraten, teilweise ermordet worden im Gefängnis und unglaublich viele in den Urwald geflüchtet. Ich wusste davon und ich wollte unbedingt eine Lösung finden, oder Lösung, also eine Hilfe leisten können. Mhm. Und dann habe ich über diese internationale Bewegung habe ich Kontakte geknüpft und mich in Bangkok mit drei Vertretern dieser Untergrundbewegung getroffen. Die waren illegal in Thailand. Ich habe sie dann gefragt, was sie alles brauchten. Die brauchten auch wieder alles natürlich. Und ich wollte aber, das war immer die Gefahr, dass man, dass dann Waffen mit ins Gespräch kommen. Also, und deswegen habe ich also als Vorsorgemaßnahme also diese internationale Bewegung dazwischen geschaltet. Ich wollte ja nicht direkt das Geld schicken, sondern das habe ich über diese Bewegung gemacht. Und die haben darauf geguckt, dass nur das gekauft wird, was auch wirklich gebraucht wird. Und das, auch das haben wir jahrelang gemacht. Also das war dann wieder in einem anderen Teil von Myanmar. Und so durch diese Abenteuer, die wir eigentlich dann eingegangen sind, war das eine Freude, da zu helfen. Und dass das möglich war und ja, dass das auch vom Werk her möglich war, weil man war ja an und für sich illegal, hat man sich benommen. Aber das war ja nicht neu.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Heute hören Sie ein Gespräch mit Antonia Willemsen, der langjährigen Generalsekretärin von Kirche in Not. Die Fragen stellte ihr Karin Maria Fenbert.
30 Jahre Generalsekretärin. Antonia Willemsen, was würden Sie sagen, was macht das Besondere am Hilfswerk Kirche in Not aus? Was ist das Spezifische?
Ja, das Spezifische war schon der Anfang. Das Werk, wie gesagt, ist Pater Wernfried passiert. Plötzlich war er Gründer von einem Hilfswerk. Und er wollte eigentlich nur, hat er in seiner Zeitschrift von der Abtei, hat er die Leute aufgerufen, etwas für die heimatvertriebene Deutsche zu tun. Und plötzlich sind da sehr viele Spenden gekommen und ja, und plötzlich war da ein Werk, also, und das wurde dann Ostpriesterhilfe genannt. Also das ist natürlich sehr im Unterschied zu den bischöflichen Werken oder sonstigen Werken, die gegründet werden und wo viel Vorbereitung gemacht wird. Also das war sehr improvisiert natürlich, dieser Anfang, aber das hatte auch seinen Vorteil. Mhm. Und natürlich, was noch wichtig ist, in unserem Werk ist die pastorale Ausrichtung. Es hat natürlich Zeiten gegeben, und vielleicht leben wir noch immer da drin, dass die soziale Bewogenheit der Leute viel größer ist als für die pastorale Seite. Aber beides ist notwendig. Und diese pastorale Richtung sind wir immer treu geblieben. Also immer versuchen, also den Leuten auch zu helfen, wo es um mehr geht als um Entwicklungshilfe. Also beides muss da sein. Also das ist eine wichtige Sache. Dann ganz wichtig scheint mir auch zu sein die Verbundenheit mit den Päpsten. Also wo unser Werk und Pater Wernfried vor allem immer gesagt hat, ein Wunsch des Papstes ist ein Befehl für uns. Auch das wurde nicht immer von allen verstanden und hat auch zu Problemen geführt. Aber er hat da durchgesetzt, wie zum Beispiel das der Fall gewesen ist für die russisch-orthodoxe Kirche. Also es gibt viele Merkmale. Mhm. Natürlich auch, dass unser Werk international ist. Es gibt mehrere Werke, die international sind, das ist klar. Aber dennoch dass sich das immer weiter ausdehnt in der Welt. Also als ich aufgehört habe als Generalsekretärin, dann waren es 16 und dann kurz darauf wurde Polen eingeweiht. Da bin ich dann noch hingegangen, weil das war kurz nachdem ich aufgehört habe und ich hatte viel Arbeit damit gehabt. Also da bin ich auch hingegangen. Dann waren es 17 und ich glaube, jetzt sind es 22.
21, ja.
21, ja.
Ja. Ja. Ich möchte noch mal einhaken. Thema Hilfe für die russisch-orthodoxe Kirche, Frau Willemsen. Was war da genau konkret? Was war mit Johannes Paul II. Und Pater Wernfried? Wieso kam es zu dieser Hilfe? Denn es gab da ja Widerstand sowohl von außen als auch von innen.
Ja, das Interesse von Pater Werenfried für Russland und für die Christen in Russland und ja, die überwältigende Mehrzahl sind natürlich Orthodoxe, die war schon sehr alt. Die hatte schon angefangen, also in den 50er Jahren, also mit Hilfe für eine Radiosendung nach Russland, eine religiöse Radiosendung. Also das war eigentlich schon klar. Hilfe war nur über Schmuggel möglich bis zur Wende. Und das wurde dann auch gemacht, aber das war natürlich verhältnismäßig klein. Als dann Papst Johannes Paul II., der so viel gemacht hat, damit der Eiserne Vorhang verschwindet, also hat er auch als Pole, obwohl das für Polen natürlich immer ein schwieriges Thema ist, was Russland betrifft, hat er eingesehen, wie wichtig die Versöhnung zwischen katholischer und orthodoxer Kirche ist. Und da er die Aufgabe von Kirche in Not kannte, also das war damals noch an erster Stelle Hilfe für die verfolgte Kirche, dann hatte der Papst, und das war auch über den großen Einfluss, die eine Russin, verheiratet mit einem Italiener, Irene Alberti, hatte, auf den Papst. Sie kam regelmäßig beim Papst. Und sie hat über diese ganze Notwendigkeit mit dem Papst gesprochen. Der Papst war vollkommen einverstanden. Und dann hat der Papst gesagt, das Werk Kirche in Not sollte auch, ich bitte darum, die orthodoxe Kirche mit ins Programm nehmen. Und das war wie eine Revolution im Werk, denn wir waren ein katholisches Werk und plötzlich kommen da die Orthodoxen und dann dazu noch Russen. Das waren doch unsere Feinde, also ganz kalten Krieg, den wir damals hinter uns hatten. Und diese Beschwerde, die kamen von außen und von innen. Es sind Leute gewesen, Wohltäter, die gesagt haben, jetzt spende ich nicht mehr. Und andere Leute, die gesagt haben, aber jetzt spende ich. Also es hat beides gegeben. Aber weil diese Bitte des Vaters so klar war für Pater Werenfried, hat er gesagt, das machen wir. Und das war der Ausgangspunkt gewesen.
Es war, glaube ich, immer oder oft ein Wort des jeweiligen Papstes, das das Werk weiterentwickelt hat. Wir haben gerade davon gesprochen, das Hauptaufgabengebiet war eigentlich die verfolgte Kirche. Allerdings hat sich das ja schon geändert, als Pater Werenfried nach Lateinamerika gegangen ist.
Na ja, dann ist immer noch die verfolgte Kirche war immer noch also Hauptziel. Aber das war während des Konzils und dann hat der Papst aufgerufen, etwas zu tun für Lateinamerika. Denn, hat er gesagt, es wird nicht lange mehr dauern, dann wird die Hälfte der Katholiken in Lateinamerika leben. Deswegen rufe ich alle katholische Organisationen auf, Lateinamerika mit ins Programm zu nehmen. Und das hat Pater Werenfried auch gemacht. Und das hat ihm auch geholfen. Also weil er natürlich für Kommunistenfresser verschrien wurde. Und jetzt hat er aber auch in Lateinamerika, als er das kennenlernte und auch durch die Grausamkeit des Kapitalismus gesehen hat, hat er auch dagegen gewittert. Also auf beiden Fronten war er tätig.
Frau Willemsen, was meinen Sie, wie hat Pater Werenfried oder wie sehen Sie das auch selber jetzt mit Europa? Muss man da nicht auch helfen? Wie steht es mit der Neuevangelisierung? Werden wir sonst vielleicht auch zur verfolgten Kirche?
Ja, ich denke, da müssen wir nicht mit Geld helfen. Und ich denke, das ist eine Aufgabe für die gesamte Kirche, dass man schaut, wie können wir noch an die Menschen rankommen. Es spielt sich im Moment, es ist eine Änderung in der Gesellschaft, in der Mentalität, in den Möglichkeiten, die es so noch nicht gegeben hat. Und wir müssen uns darauf anpassen. Wir müssen schauen, wie können wir auch die Mittel, die jetzt zur Verfügung stehen, wie können wir die benutzen, auch für die Kirche, für den Glauben. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass es gibt eine Gesellschaft und in dieser Gesellschaft gibt es die Kirche. Aber die Kirche darf darf keine Insel sein. Die Kirche muss strahlen, die muss und muss anziehen. Also wir sind alle Teile dieser und Mitglieder dieser Gesellschaft. Und als Kirche, und das sind die Bischöfe, das sind die Pfarreien, das sind die Werke, das ist unser Werk, müssen wir versuchen, dazu beizutragen. Also wie leben wir? Was ist die Grundlage unseres Lebens? Und das können wir als Kirche in Not zum Beispiel sehr gut zeigen in den Projekten, die wir finanzieren. Wir können es auch zeigen durch das Gebet. Wie betet man? Wer weiß das eigentlich noch außerhalb der Kirche? Also es gibt hier für Europa, wo die Zahl der Katholiken zurückgeht, wo das Interesse für die Kirche zurückgeht. Das muss eigentlich bei jedem im Kopf sein, was man da machen könnte. Und vor allem auch ein offenes Ohr haben für die jungen Leute.
Welche Bedeutung hatte die Neuevangelisation für Pater Werenfried? Für Johannes Paul war es ja ganz wichtig. Welche Bedeutung hatte dieses Wort oder dieser Vorgang für Pater Werenfried?
Ich denke, dass Werenfried immer daran war, neu zu evangelisieren. Das war vom Anfang an, war das in seinem Programm drin. Als man nach dem Krieg die Leute gebeten hat, etwas für den Feind von gestern zu machen, dann ist das sehr evangelisch. Und das war auch eine Neuevangelisierung. Als Debatte in Europa gekommen sind über die Abtreibung, dann gab es einen Bischof in den Niederlanden, und da hat Pater Werenfried um Hilfe gebeten und hat dann eine Broschüre geschrieben über dieses Thema. Es war ein gesellschaftliches Thema, aber was großen Einfluss hatte natürlich auch in der Kirche, auch das war ein Punkt der Neuevangelisierung. Ein anderer Punkt war zum Beispiel die ganze Sache mit Bischof Lefebvre. Pater Werenfried hat ihm geholfen, aber als er dann zu weit gegangen ist und praktisch mit Rom gebrochen hatte, dann hat er auch gesagt, also jetzt geht's nicht, das geht zu weit. Also wir müssen innerhalb einem gewissen Rahmen bleiben. Deswegen, also dieser Rat für die Neuevangelisierung, die wurde gegründet, nachdem Pater Werenfried schon gestorben ist. Also, aber für ihn war das Evangelium nicht etwas, was in der Vergangenheit irgendwo wahr gewesen ist, sondern das wurde von ihm immer wieder auf die aktuelle Lage angewendet. Und so war unser Werk einerseits Hilfe für Leute, die in Not waren, und andererseits auch eine Erziehung in Sachen Evangelium und in Sachen Neuevangelisierung.
Weltkirche aktuell, heute mit einem Rückblick in die Geschichte des Hilfswerks Kirche in Not. Anlass ist der 80. Geburtstag der langjährigen Generalsekretärin des Hilfswerks, Antonia Willemsen. Ich darf mich an dieser Stelle schon von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Volker Niggewöhner. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Ade und bis nächste Woche.
Ich glaube, Pater Werenfried, aber auch Sie, Frau Willemsen, hatten eine besondere Liebe für die Medien. Wie wichtig ist das Medienapostolat bei Kirche in Not?
Das ist ganz wichtig und das hat es von Anfang an gegeben. Also das, wie ich vorhin schon sagte, für Russland, das ist dann in den 50er Jahren passiert, als alles noch sehr klein und wenige Möglichkeiten gab. Und das lief über einen Sender im Monte Carlo Radio. Für Pater Werenfried, und das steht auch in den geistlichen Richtlinien, sollte unser Werk sich bedienen von den modernen Möglichkeiten, die gegeben sind. Denn er formulierte das auch mal so, diese technische Errungenschaften, die sind nicht nur für die Kinder der Finsternis, sondern auch für die Kinder des Lichtes. Also, und deswegen wollte er auch, dass unsere Büros modern eingerichtet sind, dass wir uns über Radio und Fernsehen artikulieren, dass wir uns nicht irgendwie verbergen oder nein, man soll da sein, man soll sich zeigen, man soll seine Meinung geben. Und dafür jetzt das Internet. Also das soll man alles benutzen. Das war immer ganz wichtig. Und so hat das Werk sich teilweise auch verbreiten können.
Sie haben mal gesagt in einem Interview, Kirche in Not sei mehr als nur eine Bettelorganisation. Warum?
Naja, das habe ich eigentlich schon beantwortet, weil wir sind da zum Helfen und das wird auch gemacht. Aber die andere Seite der Hilfe ist diese Hilfe im Bereich der Erziehung der Wohltäter oder Erziehung oder wie
Seelsorge
man das nennen will.
Der Wohltäter.
Ja, und die Bildung. Und das habe ich damit gemeint. Es gibt noch einen wichtigen Punkt und das ist, obwohl wir natürlich eine Bettelorganisation sind, Geld nicht das Wichtigste ist. Geld ist etwas Neutrales. Man kann Gutes damit machen, man kann Schlechtes damit machen. Also Geld braucht man, also zum Bäcker zu gehen, also und so weiter. Aber Geld darf nie das Ziel in sich sein. Also und wir haben immer zwei Ziele vorhergeschoben. Und das erste ist die Not oder das Projekt. Und das zweite, die Person, wenn es ein größeres Projekt war, ist eine gute Idee. Und die Person, die diese Idee ausführen soll, ist er dazu fähig? Und wenn diese beide in Ordnung war, dann erst an dritter Stelle kommt das Geld. Mhm. Und in unserer Gesellschaft wird das Geld eigentlich immer als erstes gesehen. Das war, solange ich Generalsekretärin war, haben wir immer versucht, also diese Grundlinien, das habe ich auch den Bischöfen gesagt, also die Idee, die Person und dann das Geld.
Frau Willemsen, Sie haben mal eine Begebenheit erzählt, schon öfter. Pater Werenfried hat einen sowjetischen General getroffen. Ich glaube, in Berlin war es. Und dieser General hat damals im Gespräch mit Pater Werenfried gesagt, wir sind die Elite Satans, aber seid ihr die Elite Gottes? Eine sehr provokante und aber auch aufrüttelnde Frage. Was meinen Sie, was muss Kirche in Not tun, um diese Elite Gottes zu sein?
Ja, man kann sagen, was müssen alle Christen sein, um Elite Gottes zu sein? Denn dazu sind wir eigentlich alle berufen. Das trifft nicht nur zu für unser Werk, sondern für alle. Also als unsere Aufgabe gilt, dass wir also jenen helfen, die in Not sind und dass wir daneben auch Sorge tragen für unsere Wohltäter, für unsere Gebiete, für unser Land, für unser Kontinent, damit der Glaube lebt.
Sie haben, als die Lage wahrscheinlich noch nicht so schlimm war, zu dem Land Venezuela gesagt, wenn die Leute jetzt nicht reden, dann können sie vielleicht später gar nicht mehr reden. Hintergrund war der aufziehende Kommunismus in diesem Land. Was würden Sie denn sagen bei diesem Thema in Bezug auf Europa?
Hier ist eine ganz andere Situation. Europa ist demografisch eine Katastrophe und es wird aufgefüllt mit Leuten aus anderen Kontinenten, die also ihre Länder verlassen müssen, weil es Krieg gibt, weil es Aufstände gibt, weil es Verfolgung gibt und so weiter. Das sehen wir jetzt. Pater Werenfried hat mal gesagt, Christus hat gesagt, ich zitiere, die Kirche wird bestehen bis das Ende der Zeit. Aber er hat nicht gesagt, das Christentum in Europa wird existieren bis ans Ende der Zeit. Es ist durchaus möglich und eigentlich sehen wir das schon im Kommen, dass die Kirche in Afrika, in Asien, in Lateinamerika wächst, wo wir in Europa zurückgehen. Also Nordafrika war mal blühendes Christentum, nichts mehr übrig. Deswegen, ich habe weniger Angst vor dem Kommunismus in Europa, weil Sie diesen Vergleich mit Venezuela gemacht haben, sondern vielmehr für das Desinteresse der Bevölkerung für Gott, für das Geistliche. Und natürlich, dass dann andere Völker kommen, die eine feste religiöse Überzeugung haben und die auch verbreiten wollen. Also, und was haben wir dem entgegenzusetzen? Mhm. Wo ist unser Beispiel? Mhm. Und ich würde sagen, sogar für diejenigen, die jeden Sonntag in die Kirche gehen. Aber was strahlen sie in der Woche aus? von ihrem Christsein. Mhm. Also diese Entwicklung sehe ich wirklich mit großer Sorge, weil das die Realität heute ist in Europa.
Ja, Papst Benedikt hat schon in den 60er Jahren auch davon gesprochen, das schlimmste Übel ist die Gottvergessenheit. Ja. Ich wollte aber weniger auf den Kommunismus in Venezuela heraus, sondern darauf, dass die Leute reden müssen, also was dagegen unternehmen müssen. Das war, glaube ich, ihr Anliegen in dem Interview vor rund 10 Jahren. Und Europa ist, glaube ich, im Moment, da gebe ich Ihnen völlig recht, nicht so sehr vom Kommunismus bedroht, aber eher wohl auch von Strömungen wie dem Genderismus. Meinen Sie nicht, da müsste man mehr deutlich reden?
Ja, ich denke schon. Und es gibt jetzt vermehrt Informationen darüber. Die Frau Kubi, die macht das sehr viel. Aber ich denke nicht, dass es reicht.
Ja. Was hätte Pater Wehrenfried wohl getan? Was denken Sie?
Ja, der hätte bestimmt darüber geschrieben. Also der würde das absolut nicht akzeptieren. Aber wissen Sie, man soll nicht nur, natürlich, das ist eine wirkliche Gefahr und es ist eine Gefahr, die von oben kommt. Ich meine von den großen Weltorganisationen wie UNO und so weiter. Also da kommt es her. Man soll auch reden, was mich die letzte Zeit sehr beeindruckt, und das sind die jungen Leute. Da gibt es eine Strömung, die haben genug von Geld. Die sagen, wir haben was anderes, wir haben Talente. Und jetzt gibt es eine Art Börse, in vielen Ländern schon, wo Leute anbieten, also das ist mein Talent, was kann ich für euch tun? Und diese Art von Denken, das ist eine neue Art von Denken, dass man nicht mehr ein Almosen gibt, sondern etwas von sich selbst, ein Talent. Ich finde das eine wunderbare Idee. Und da muss man auch als Kirche muss man denken, das ist ja eine Strömung, die gibt es. Und dann soll man die Leute doch abholen, wo sie sind. Die gehen vielleicht nicht in die Kirche, diese jungen Leute, aber sie wollen ein Stück von sich selbst geben. Also das ist eine wunderbare Voraussetzung für Gespräche, für Begegnungen und so weiter. Also ich wollte das mal sagen, weil ich will nicht alles so dunkel sehen. Ja.
Aber trotzdem meine Frage daran anschließend, was macht Ihnen für die Zukunft am meisten Hoffnung, außer jetzt dieser Strömung?
Ich denke, dass die Kirche in Afrika, in Asien und in Teilen von Lateinamerika eine große Zukunft hat. Ich denke in Europa nicht. Wo ich jetzt in Holland, in meiner Heimat bin, also ich bin da in mehreren Gremien jetzt und ich spüre, also wie die Leute sagen, also es wird alles immer weniger, es wird immer kleiner, es wird immer unbedeutender. Man muss sich damit nicht abfinden, aber es zu drehen ist nochmal ganz was anderes. Deswegen, man muss auch Realist sein und es werden kleine Gruppen übrig bleiben. Deswegen bin ich für Europa nicht sehr optimistisch. Noch abgesehen von der Tatsache, wie sich jetzt diese Probleme zwischen der Europäischen Union und Russland entwickeln. Also ich halte das für sehr gefährlich. Im besten Falle kriegt man einen kalten Krieg und haben wir eigentlich schon durch diese ganzen Maßnahmen, die getroffen worden sind. Also das ist furchtbar gefährlich. Es ist schade, dass Europa eigentlich, die wollen mit einer Stimme reden, aber die Unterschiede, die sind so groß zwischen den 28 Ländern, dass da, bevor man zu einer Stimme kommt, muss sehr viel Wasser in den Wein gegossen werden. Und deswegen ist das für Europa schwierig. Aber ich denke, man hat sich in eine schwierige Situation manövriert.
Frau Willemsen, vielleicht noch abschließend das Thema Treue. Es gab sicher Zeiten, wo Sie gerne davongelaufen wären, könnte ich mir vorstellen. Was hat Sie dazu veranlasst, immer wieder dabei zu bleiben und es neu anzugehen?
Naja, das war teilweise auch das Verständnis, das Pater Wehrenfried aufgebracht hatte für meine aufständische Gedanken. Also ich erinnere mich, also einmal bin ich natürlich weggegangen nach 10 Jahren, aber als ich dann zurück war in Italien, dann hat mir das italienische Leben wieder sehr gefallen, also mit italienischen Freunden und Rom ist eine wunderbare Stadt und also wunderbar. Und dann hat er entschieden, wegzugehen aus Rom. Dafür gab es triftige Gründe, aber ich war erst 3 Jahre wieder zurück und ich hatte überhaupt keine Lust, wieder wegzugehen. Und dann hatte er entschieden, wir gehen nach Deutschland. Ich wollte überhaupt nicht weg aus Italien und ich wollte auch nicht nach Deutschland. Dann habe ich alles organisiert, der ganze Umzug, auch für die Privatleute, die mitgegangen sind, also die Mitarbeiter. Und dann waren wir dann installiert in Königstein, 1. September 1975. Und dann habe ich gedacht, nein, also ich finde es furchtbar. Also muss ich hier jetzt den Rest meines Lebens verbringen? Also furchtbar. Ich will das nicht. Und ich habe nichts gesagt. Ich bin runter, bin in mein Auto und bin weggefahren. Aber wissen Sie, wie das so ist? Wenn man wegfährt, muss man auch wieder zurück. Und bin wieder zurück. Dann habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich aber zu Wernfried. Und ich habe ihm gesagt, ich bin davon gelaufen, weil ich finde es furchtbar hier. Und dann sagt er, ja, willst du zurück nach Rom? Und dann habe ich gesagt, naja, ich wollte nicht weg aus Rom, aber du hast das gemacht. Dann hat er gesagt, naja, wenn du es so furchtbar findest hier, dann werde ich dafür sorgen, dass du in Rom eine Stelle kriegst im Werk. Wir waren immer noch international, waren wir natürlich verbunden mit dem Büro in Rom. Und dann kannst du nach Rom gehen. Und dann, er hat mir meine Freiheit zurückgegeben in dem Moment. Und Freiheit war für mich immer ganz wichtig. Und als er das gesagt hatte, da war, habe ich plötzlich, okay, dann bleibe ich. Also, wenn er gesagt hätte in dem Moment, aber wieso, es ist ja doch schön, du hast doch den Taunus, du hast doch also Frankfurt ganz in der Nähe und die Leute sind doch ganz nett. Das alles stimmte. Aber dann hatte ich natürlich weiter mit ihm gestritten. Aber er sagte, du kannst gehen. Okay, dann bleibe ich.
Er war also auch durchaus ein großer Psychologe.
Kann man sagen, ja. Das war zweimal hat er das gezeigt, ja.
Ja, Frau Willemsen, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen für Ihre Zukunft. Auch Ihnen daheim vielen Dank. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind bei einer nächsten Produktion von Kirche in Not.